Jetzt fassen wir uns alle mal an den Bauch und gucken mal, ist da zu viel? Fühlt er sich fest an? Wo sind vielleicht so die Problemzonen? Vielleicht er vorne, vielleicht so sprichwörtlich an der Seite, auf den Hüften. Das ist heute unser Thema. Darüber wollen wir mal sprechen und uns vor allen Dingen die Frage stellen, Alex, wenn wir den Entschluss fassen, wir möchten ein bisschen abnehmen, dann stellen wir uns ganz oft auch gleichzeitig die Frage, verdammt, warum nehme ich nicht am Bauch ab?
Ja, ist ganz oft ein riesengroßes Problem, Thorsten. Und das kann ich auch absolut verstehen, weil ganz viele sagen, jetzt gehe ich schon ins Fitnessstudio, jetzt höre ich schon auf, so viel zu essen und überall geht das Fett weg, aber am Bauch nicht. Und ich glaube, da ranken sich ganz viele Mythen drum oder Missverständnisse und deshalb müssen wir die unbedingt mal näher beleuchten, damit man vielleicht ein bisschen entspannter abnehmen kann, wenn das das Ziel sein sollte.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Eine brandneue Folge Gesund gefragt. Und heute geht's sprichwörtlich ans Speck. Denn, Alex, der Bauch ist eine Problemzone, sowohl bei Männlein als auch Weiblein. Kommt immer drauf an, wieso der Lebensstil ist. Und wir wollen ja mal schauen, wie kann man da auch gezielt abnehmen. Aber erstmal müssen wir klären, was ja stellt das Fett am Bauch, die Fettansammlung für ein Problem dar? Weil das ist ja nicht ohne.
Ja, man muss nämlich erstmal, und das ist ganz wichtig, um dieses Thema überhaupt zu verstehen und darin einen guten Einstieg zu finden. Differenzieren zwischen subkutanem Fett und viszeralem Fett. Subkutanes Fett ist eigentlich das klassische Fett, ich sag mal ganz böse, das kannst du greifen. Das ist halt der hauptsächliche Anteil des Körperfetts. Also genau das Fett, was direkt unterhalb der Haut liegt, zum Beispiel in deinen Bereichen wie Bauch, Hüften, Oberschenkeln, auch unter anderem am Bauch, aber halt hauptsächlich in diesen anderen Regionen des Körpers. Und das viszerale Fett ist das Fett, was du quasi nicht greifen kannst, also was tief im Bauchraum ist, was deine Organe umhüllt und was halt einfach metabolisch, also vom Stoffwechsel her, sehr aktiv ist. Und gerade deshalb leider ein riesengroßes Problem darstellt, weil es gerade in Verbindung gebracht wird mit Herz-Gefäß-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, und dafür leider sehr, sehr relevant ist.
Ich glaube, morgen haben wir alle blaue Flecken, weil gerade jeder so abtastet und kneift. Wo ist denn hier so gerade mein Fett? Welche Faktoren sind das denn, die so die Ansammlung von Fett im Bauchbereich beeinflussen? Das ist ja so ein Thema, wo sich gerade die Damen immer ein bisschen drüber aufregen.
Ja, es gibt natürlich einmal leider wirklich eine Frage des Alters. Denn mit dem Alter ist es wirklich so, dass das viszerale Fett ansteigt in Relation zu dem subkutanen Fett. Also man wird ja eh im Alter immer, klingt jetzt gemein, ein bisschen dicker, wenn man da nicht gegen anarbeitet. Das ist einfach im Laufe der Zeit so, dass der Körper ja ein bisschen Muskelmasse verliert und automatisch ein bisschen Körperfett abbaut. Aber leider ist das auch nochmal im Verhältnis extra negativ zu betrachten, weil das viszerale Fett halt gerade bei älteren Menschen überproportional zunimmt. Und das hängt halt leider auch wirklich mit unserem Hormonhaushalt zusammen. Weil bei Frauen ja einmal das Östrogen, beziehungsweise bei Männern, das Testosteron sich ändert. Und das trägt halt leider auch dieser Umverteilung bei. Und dann natürlich noch zusätzliche Einflussfaktoren. Du hast eine gewisse Genetik, das ist halt auch der Fall. So wie der Vater gebaut ist, so ist halt oft auch dann der Sohn gebaut oder Mutter-Tochter. Und natürlich Einflussfaktoren wie deine Ernährung als auch der Stress, weil gerade diese Bereiche ja auch in diesem Faktor Hormone mit reinkommen und dadurch halt auch nochmal super interessant sind.
Ich wollte gerade sagen, das sind natürlich entscheidende Aspekte, gerade die Ernährung. Wir beide haben das ja in diversen Fernsehreportagen mal sehr anschaulich dargestellt. Ich musste mal auf diese fiese Körperfettwaage, die in deinem Studio steht in Hannover, und da haben wir mal geguckt, ja, wie sieht's aus mit dem viszeralen Fett, und so ganz toll habe ich da auch nicht abgeschnitten. Und da hast du mir aber auch direkt ein paar Lebensmittel aufgezählt, die man wirklich so eigentlich streichen sollte oder wirklich nur zu besonderen Anlässen essen sollte, weil die nämlich dieses böse viszerale Fett begünstigen und dafür sorgen, dass das immer mehr wird. Was ist das so?
Ja, weil das ist nämlich nochmal ganz wichtig zu verstehen, als du auf dieser schönen Waage standest, kann man halt differenzieren den Anteil zwischen viszeralem Fett und dem klassischen normalen Fett. Und das ist halt ganz wichtig, weil nicht nur der Körperfettanteil ist entscheidend, wie viel habe ich an meinem ganzen Körper, sondern halt, wo das Ganze liegt. Und ich habe extra mal noch ein paar aktuelle Studien rausgesucht und es gibt wirklich mehrere Einflussfaktoren, die ganz entscheidend sind. Und damit ihr mal die wichtigsten gehört habt, der erste Punkt sind wirklich gerade die zuckerhaltigen Getränke. Denn man hat durch Studien herausgefunden, das ist super interessant, dass durch die tägliche Aufnahme von zuckerhaltigen Getränken im Schnitt diese Personen 10% mehr viszerales Fett hatten als Personen, die diese Getränke nicht regelmäßig konsumiert haben. Also ein erster Punkt ist wirklich, ich sag mal extra, künstliche Fructose. Also Fructose, die nicht in klassischen Lebensmitteln ist, sondern in gesüßten Getränken. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist die Form von Fetten, die ich meinem Körper zuführe. Denn das ist auch jetzt super interessant, weil man hat nämlich Studien gemacht mit Gruppen, die sich gleich ernährt haben, was die Kalorienaufnahme angeht. Aber die eine Gruppe hatte leider viele gesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel in Butter, in rotem Fleisch, in fettreichen Milchprodukten. Und die andere Gruppe hatte viele ungesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel aus Olivenöl, Nüssen, Avocados. Und das, was super interessant war, in der Gruppe mit den ungesättigten Fetten gab es eine Reduktion von 10-15% vom viszeralen Fett. Das heißt, die haben sich beide gleich ernährt, aber die haben nur die gesunden Fette gegessen und der Körper hat automatisch den viszeralen Fettanteil reduziert. Und ich finde, das ist ein super interessanter Aspekt. Und eine Sache, mit der ich auch noch unbedingt aufräumen muss, weil viele bestimmt denken, auf den ersten Blick könnt ihr es ja auch verstehen, dass man sagt, hey, ich will Fett verlieren, also darf ich auch nicht mehr Fett essen. Das ist ja eine ganz einfache Geschichte. Das würde ich auch total nachvollziehen können. Aber, und das ist super spannend, man hat mal geguckt, wie sich der viszerale Fettanteil verändert, wenn ich mich Low Carb oder Low Fat ernähre. Das heißt, man hat verglichen eine Gruppe, selbe Kalorienanzahl, die eine mit wenig Fett und die andere mit wenig Kohlenhydraten. Und das, was super spannend war, die Low Fat Gruppe hat den viszeralen Fettanteil um 4% reduziert und die Low Carb Gruppe um 11%. Also eine etwas geringere Zufuhr von Kohlenhydraten sorgt dafür, dass ich mehr viszerales Fett verliere als eine geringere Fettzufuhr. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Erkenntnis.
Das heißt so, die klassische Herzinfarktplatte, Currywurst, Pommes, Mayo scheidet definitiv aus, wenn man viszerales Bauchfett loswerden will.
Leider in vielerlei Hinsicht ja.
Okay. Jetzt gibt es ja auch Faktoren, auf die wir nicht unbedingt so den riesen Einfluss haben. Und das hat teilweise auch mit den verschiedenen Lebensphasen zu tun, ob es nun bei den Damen die Wechseljahre sind, die Menopause, die Hormone, die ins Spiel kommen. Denn die können ja auch, ich sag mal, so ein bisschen hinderlich im Weg stehen, wenn wir am Bauch ein bisschen abspecken wollen, oder?
Ja, definitiv. Es gibt halt zwei Hormone, die kannst du in dem Sinne nicht klassisch beeinflussen, außer du lässt dort ärztlich gegen anarbeiten. Heißt bei den Frauen das Östrogen und bei den Männern das Testosteron. Das heißt, bei Frauen gerade nach der Menopause, durch diesen starken Abfall des Östrogens, des weiblichen Hormons, steigt das viszerale Fett sehr stark an. Da gibt es Untersuchungen, dass es um bis zu 40-50% hochgeht innerhalb von 5 Jahren. Und das ist halt ein Riesenwert. Ne, man hat da so ungefähr 4, 5, 6 Kilo. Und wenn da halt 40% draufkommen, das ist halt mal 2 Kilo mehr nur an viszeralem Fett innerhalb von ein paar Jahren. Das klingt erstmal nach wenig. In der Summe macht es aber leider in diesem viszeralen Fett einen großen Unterschied. Und bei Männern halt auch, wenn Testosteron im Körper abnimmt, das gibt es jetzt nicht als klassisches Wechseljahr, aber im Laufe der Zeit, dass es halt weniger wird bei den Männern, gibt es halt leider auch 30-40% mehr viszerales Fett. Und man hat da absichtlich mal gegengesteuert und geschaut, wie das ist, wenn Männer Hormonersatztherapien machen über Testosterontherapien und dann das viszerale Fett automatisch wieder schmilzt. Also es scheint einen riesigen Einflussfaktor zu haben. Ja, und dann gibt es halt noch zwei Hormone, auf die hast du einen gewissen Einfluss. Denn zum einen das Insulin. Weil man nämlich weiß, bei Insulinresistenzen, die entstehen können, haben wir schon ein paar Mal in unserem Podcast drüber gesprochen, sind durchschnittlich 15-20% mehr viszerales Fett vorhanden bei Insulinresistenzen. Und natürlich das Cortisol, also das klassische Stresshormon. Und wer es schafft, halt den Cortisolspiegel niedrig zu halten, hat halt auch automatisch einen geringeren viszeralen Fettanteil. Heißt aber bei Leuten, die chronischen Stress haben, ist der viszerale Fettanteil um bis zu 30-35% erhöht. Und ich finde, das sind Werte, die kann man ja schon stark beeinflussen und dafür auch wirklich was tun.
Genau, das ist nämlich Stress und das ist Schlaf. Beides sind so Dinge, die oft unterschätzt werden, was die wirklich für einen Einfluss darauf haben, wie gut oder wie schlecht wir abnehmen. Denn letztendlich wirken sich Stress und Schlaf auf die Psyche aus. Sind wir schlecht drauf, führt es unter anderem wieder dazu, dass wir möglicherweise zur Schokolade greifen, dieses berühmte Frustessen kommt oder die Heißhungerattacken, die damit einhergehen. Und dann ist es natürlich auch hinderlich. Aber grundsätzlich würdest du schon sagen, so ausgewogener Lebensstil, wo man den tollen, den gesunden Stress hat, ist okay. Man sollte anderen dafür reduzieren, aber eben auch schauen, dass man so auf seine 7-8 Stunden Schlaf kommt. Dann funktioniert es besser mit dem Abspecken am Bauch?
Ja, definitiv. Können sich viele vielleicht gar nicht vorstellen, aber um mal diesen Mechanismus zu verstehen. Wenn ich sehr viel Stress habe, produziert mein Körper Cortisol. Cortisol ist eine Art von, ich nenne es mal Langzeitstresshormon. Ich glaube, zu kurzfristigen Stress, den kennt ja jeder, Sekundenschlaf, wenn man sich erschreckt, also Adrenalin wird im Körper freigesetzt, ich bin ad hoc, zack, sofort wach. Ich glaube, das kennen viele. Das ist aber auch okay, weil das braucht der Körper auch in gewissen Situationen im Leben. Das Problem ist aber der dauerhafte erhöhte Cortisolspiegel, weil der nämlich wirklich dazu führt, dass der Körper von sich aus sagt, was hältst du davon, wenn wir das Fett möglichst bauchnah sammeln, weil wir das vielleicht unbedingt brauchen, weil ich habe so viel Stress, ich brauche das ganz nah quasi an meinen wichtigen Organen. Das kannst du jetzt nicht mehr in die Oberschenkel, in den Po oder in die Arme packen. So billig denkt der Körper. Und man weiß halt wirklich, chronisch erhöhter Cortisolspiegel bedeutet circa 30% mehr viszerales Fett im Vergleich zu einem anderen, ich sag mal vergleichbaren Menschen in derselben Altersstufe, mit demselben Gewicht, hast du bei chronisch überstrapazierten Menschen, was Stress angeht, circa 30-35% mehr viszerales Fett. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das Thema Schlaf hat man halt auch genauer untersucht und man hat herausgefunden, dass Menschen, die wirklich weniger als 5,5 Stunden, das war so ungefähr die Schallmauer, am Tag schlafen, auch circa über 32% höheren Anteil an viszeralem Fett haben. Weil einfach, genauso wie du es gerade eben schon so schön erläutert hast, diese Hormone wie Leptin, Ghrelin, also für den Hungerstoffwechsel verantwortlich sind, nicht mehr dementsprechend gut funktionieren, wenn ich keinen ausreichenden Schlaf habe.
Jetzt wollen wir natürlich ein paar Ernährungstipps haben. Nicht umsonst machen wir diesen Podcast und ich glaube, da scharren jetzt alle schon mit den Hufen. Wir fragen uns natürlich, gibt es denn so ja besondere Lebensmittel oder Lebensmittel, die du empfehlen würdest, die das eben unterstützen, um dieses böse Fett schmilzen zu lassen? Also worauf sollten wir setzen? Ist es besonders viel Gemüse, besonders viel Obst, kein Fleisch, Tonnen von Fisch? Also irgendwas muss es doch geben.
Ja, es gibt mehrere Dinge auf jeden Fall. Also zum einen, was wollen wir nicht? Das haben wir gerade eben schon mal kurz besprochen, aber nochmal zusammengefasst. Die gesättigten Fettsäuren und die zuckerhaltigen Getränke sind ein Killer. Heißt automatisch, ich brauche schon mal den Umkehraspekt davon. Also, ganz billig gesagt, ganz viel Wasser hilft schon mal dem Körper generell bei allen Formen von Filtrationsprozessen, bei allen Formen von Reinigungsprozessen, um es mal so platt auszudrücken. Dann natürlich alle Formen von möglichst gesunden Fetten, also Omega-3-Fettsäuren. Ob es nun der Fisch ist, ob es die Leinsamen sind, die Nüsse, die gesunden Öle, was auch immer. Dann natürlich immer, weil ich davon ein riesengroßer Freund bin, Ballaststoffe. Jegliche Form von Vollkornprodukten, Gemüse, Hülsenfrüchte, weil sie einfach immer helfen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, was automatisch immer dazu führt, ein Hungergefühl zu reduzieren. Deshalb sollte man darauf automatisch immer achten. Und was bei vielen Leuten ja auch ganz oft der Fall ist, die Thermogenese. Vielleicht sagt einigen von euch das was, vielleicht anderen nicht. Das ist quasi die Wärme, die der Körper abgibt, die er generell aufrechterhalten muss. Und die Körpertemperatur will ja immer in einem gewissen Bereich liegen. Und eine proteinreiche Ernährung, deshalb komme ich jetzt extra auf diesen Punkt Proteine, fördert halt oder sorgt dafür, diese Thermogenese zu erhöhen. Und das sorgt natürlich auch wiederum dafür, wenn ich einen gewissen Grundumsatz gut generiere, den Fettabbau zu unterstützen. Deshalb, das sind so Punkte, auf die sollte man unbedingt achten.
Und wenn wir alle den Popo ein bisschen hochkriegen und bei der ganzen tollen Ernährungsklamotte auch noch ein bisschen Sport machen oder uns bewegen, umso besser, stellt sich die Frage, inwieweit können wir Bewegung wirklich sinnvoll an den Mann und an die Frau bringen? Denn, und das fand ich immer ganz witzig, weil ich weiß, das ist der totale Bullshit eigentlich, viele machen Crunches ohne Ende und denken, damit kriegen Sie den Bauch flach.
Ja, Thorsten, vielen Dank, dass du mal diese Frage stellst, weil das leider absoluter Quatsch ist. Es wäre total cool. Es hat aber leider überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Wenn du deine Bauchmuskeln trainierst, trainierst du halt deine Bauchmuskeln. Das ist total schön. Aber das mit dem Fett an der jeweiligen Stelle, den Muskel da drunter zu trainieren, hat nichts mit dem Fett da drüber zu tun. Das wäre total geil. Das hat aber null Einfluss darauf. Denn der Körper nutzt Fett einfach wie eine Art Energiequelle. Aber die muss nicht unmittelbar direkt daneben liegen. Bedeutet, auch wenn ich meine Beine trainiere, nimmt der Körper das Fett aus dem Bauch, aus den Hüften, aus den Armen, was auch immer. Und beim Bauch ist es genauso. Das eine hat mit dem anderen leider überhaupt nichts zu tun. Das, was man weiß bezüglich körperlicher Aktivität, und ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, aber umso mehr Muskulatur ich habe, umso mehr Kalorien verbrenne ich. Bedeutet, umso höher ihr euren Grundumsatz nach oben schraubt, umso besser ist es. Und ihr wisst ja, ich bin ein riesengroßer Freund von muskulärem Training, deshalb das sollte generell der Fall sein. Und noch ein kleiner Extra-Tipp, HIIT-Training. Sagt vielleicht einigen was, ist eine Form von intensiven Intervalltraining, wo man sowohl eine Ausdauerkomponente als auch eine Kraftkomponente hat. Und das finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Variante, weil man sowohl was für seine Muskulatur tut, als auch parallel was für seine Ausdauerleistungsfähigkeit. Und gerade für die Leute, die vielleicht weniger Zeit haben, ist HIIT-Training, finde ich, eine sehr, sehr gute Alternative, weil man einfach diesen Cardio-Part mit dem Kraft-Part gut kombinieren kann.
Auf jeden Fall. Aber am Anfang ist ja sozusagen das Maßband. Und das ist so eine Sache, Alex, die verdränge ich manchmal so ein bisschen. Ich vergesse auch immer wieder die Zahlen. Man sollte ja erstmal so ein Maßband, was vielleicht der ein oder andere in der Nähschublade liegen hat, die sind ja immer so schön zusammengerollt, einmal so, ich glaube, um die breiteste Stelle legen, Hüfte, so Höhe Bauchnabel, Mann und Frau. Und da gibt es ja so Zahlen, so Richtwerte, wie der Bauchumfang sein sollte, dass man erstmal für sich so einen ersten Check macht. Bin ich drüber oder bin ich im grünen Bereich?
Genau, es gibt diesen Waist-to-Hip-Ratio, also nennen wir es mal Taille-Hüft-Verhältnis. Und das kann man relativ gut ausrechnen. Da können wir aber auch gerne nochmal in unsere Story so einen kleinen Link mit reinpacken, denn da gibt es dann extra so einen Rechner, das kann man relativ gut ausrechnen. Und da geht es dann wirklich um so ein Verhältnis, wo man dann sagen kann, als Mann bzw. als Frau, je nachdem, wie groß dann dieser Bereich ist, also bei einer Frau wäre es zum Beispiel 0,8, würde man sagen, hey, da ist das Risiko relativ gering. Wenn ich aber bei so 0,85 bin, wird es schon ein bisschen schwierig. Und bei über 0,85 oder 0,9 habe ich schon ein gewisses Problem bei diesem Taille-Hüft-Verhältnis. Und bei Männern ist es halt so, da wird es bei 0,9 ist noch kein Problem, aber wenn es dann über 1 geht, wird es halt dann auch dementsprechend leider zu hoch. Da können wir euch aber gerne mal einen kleinen Link mit reinpacken, dass ihr das da relativ gut ausrechnen könnt. Dann könnt ihr mal das Maßband anlegen und dann wisst ihr eine relativ gute Orientierung, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht eine klassische Körperfettanalysewaage oder ähnliches habt, weil das einfach nur grob sagt, ich sag mal so, wie breit bin ich im Bauch und wie breit bin ich an der Hüfte und welches Verhältnis hat das? Dann hat das schon mal eine gewisse Aussagekraft.
Mhm. Kann man das noch so ein bisschen in Zentimetern vielleicht darlegen? Also wenn das Maßband hoffentlich ausreicht, wie viel darf es sein höchstens?
Ja, es geht letztendlich um das Verhältnis, ne? Also je nachdem, wie groß du bist. Also nehmen wir mal an, du würdest jetzt um deine Taille messen und du hättest da einen Umfang von 80 als Beispiel. Und du würdest um deine Hüfte messen, am breitesten Punkt, da hättest du einen Umfang von einem Meter sozusagen, also 100 Zentimeter, dann würdest du die 80 durch die 100 teilen, dann kämst du halt bei 0,8 raus. Und dann würde ich sagen, hey, das ist kein Problem. Das kann aber auch bei jemandem, der sehr schlank ist, ja komplett anders ausfallen, weil der hat vielleicht einen Hüftumfang von nur 60 Zentimetern und hat dann einen Gesäßumfang von 80, kommt aber vielleicht ungefähr wieder aufs selbe Verhältnis raus. Das heißt, darum geht es halt letztendlich um das Verhältnis, weil bist du sehr groß, fällt das natürlich noch anders aus, als wenn du relativ klein bist. Aber am Ende hast du zumindest eine grobe Orientierung. Die sagt dir jetzt natürlich leider nicht, ob das viszerales Fett ist oder ob das subkutanes Fett ist, also wo das Fett nun angelagert ist im Bauch, weil du ja nur den Umfang misst. Aber das hat zumindest schon mal eine grobe Orientierung. Bei Werten von Männern darf der Wert einfach ein bisschen höher sein, weil Männer ja nicht so eine schmale Taille haben wie Frauen. Deshalb ist da so ein Verhältnis, was so 0,9 oder knapp 1 angeht, auch noch vollkommen okay.
Ein Thema, das immer sehr intensiv diskutiert wird, ist ja so die Anzahl der Mahlzeiten am Tag. Die einen schwören auf die drei Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und andere sagen, nee, also ich verteile das lieber so ein bisschen über den Tag, nehme lieber 5 oder 6 kleine Mahlzeiten oder lasse bewusst ganz lange Essenspausen. Darüber haben wir ja auch schon geredet im Podcast, damit die Zellen sich mal wieder so schön entmüllen können, die sogenannte Autophagie. Jetzt frage ich mich gerade, dadurch räumen sich die Zellen auf, also durch diese langen Essenspausen. Das müsste doch eigentlich auch ein Prinzip sein, was vielleicht auch mit dem Bauchfett funktionieren könnte. Also kann ich da vielleicht gezielt durch eine Umorganisation meiner Mahlzeiten am Tag, also der Anzahl der Mahlzeiten, auch ganz aktiv einwirken?
Ja, definitiv. Denn dieses intermittierende Fasten, also der Klassiker, wird ja meistens in Studien auch untersucht mit 16-8, also 16 Stunden als Zeitfenster, in dem man nichts isst und dann nur ein 8 Stunden Zeitfenster, in dem man isst, hat wirklich ein positives Ergebnis gebracht. Das heißt, der viszerale Fettanteil ging dort in einer Studie in 3 Monaten um 7% zurück bei derselben Ernährung. Es ging nur darum, die Zeitfenster einzuhalten. Es wurde jetzt keine Kalorienrestriktion oder ähnliches gemacht und ich finde, dafür ist das schon ein spannendes und gutes Ergebnis, weil man ja auch mittlerweile weiß, dass das intermittierende Fasten mit dem Körper noch wesentlich mehr macht. Also wie positiv es unsere Hormone beeinflusst. Also es hat wirklich viele Einflussfaktoren. Weil viele andere Bereiche sind nicht so entscheidend. Also jetzt bestes Beispiel, was weiß ich, du nimmst 5 kleine Mahlzeiten oder 3 große Mahlzeiten. Da gibt es keinen großartigen Unterschied. Da habe ich auch mehrere Studien zu gewälzt und durchgeschaut. da ist ungefähr dieser Verlust von viszeralen Fett immer gleich gewesen. Da hat sich nicht großartig was getan. Ob nun die eine Gruppe sich so ernährt hat oder die andere so, da brauchst du schon etwas größere Zeitfenster zwischen den einzelnen Mahlzeiten, um dann auch wirklich einen positiven Effekt zu erzielen.
Wir haben in einer der letzten Folgen das Thema Stoffwechsel ganz intensiv behandelt. Inwieweit würdest du sagen, gibt es so bestimmte vielleicht Ernährungsformen oder Weisen oder gezielt Lebensmittel, wo wir den Stoffwechsel so richtig antreiben, wo man wirklich auch mit Gewissheit sagen kann, also wenn du das regelmäßig isst, dann wirst du merken, da wird's um die Hüften ein bisschen schmaler.
Ja, das wäre jetzt total cool, ne? Wenn man jetzt so das eine Lebensmittel aus der Hosentasche zaubern könnte, würde sagen, ist das. Also, es gibt natürlich immer gewisse Lebensmittel, die ein bisschen Stoffwechsel ankurbeln. Also bestes Beispiel sowas wie Capsaicin, also alles, was in Richtung Schärfe geht, weil das so ein bisschen die Fettverbrennung zusätzlich mit anregt. Dann grüner Tee oder grüner Teeextrakt, weil die halt auch dafür sorgen, den Fettabbau so ein bisschen zu unterstützen durch diese Katechine, die da drin sind. Das heißt, die sorgen halt auch für so einen gewissen Stoffwechselboost. Aber, und das ist ganz wichtig, das hat nicht den großen Effekt wie eure Lebensweise. Das heißt, es geht vielmehr darum, wie ich mich insgesamt ernähre. Schaffe ich es, auf Zucker zu verzichten oder in einem gewissen Maße auf Zucker zu verzichten, ist zumindest einzugrenzen. Schaffe ich jetzt genügend Eiweiß meinem Körper zuzuführen, die Thermogenese hochzufahren? Das ist nämlich ein viel größerer Faktor in der Kalorienverbrennung, den ganz viele eher unterschätzen. Und schaffe ich es auch noch, gesunde Fette meinem Körper zuzuführen? Wenn du die großen Baustellen bearbeitet hast, brauchst du dich um die kleinen Sandkörner nicht mehr unbedingt zu kümmern. Ich weiß, ganz viele wollen auch irgendwelche tollen Abnehmkapseln kaufen. Leute, ganz ehrlich, ist alles Schwachsinn. Es gibt keinen Abnehmbooster im Sinne von irgendwelchen Kapseln, wo jetzt da ein bisschen Capsaicin drin ist oder ein bisschen Grünteeextrakt. Das ist ein unterstützendes Tool, aber bringt leider nichts. Tut mir leid.
Es war ein Versuch wert, aber das beste Tool, das sind unsere 5 Tipps für deine Gesundheit, denn am Ende einer jeden Folge kriegt ihr komprimiert von uns nochmal die wichtigsten Tipps mit auf den Weg, damit ihr am besten sofort alles umsetzen könnt und hoffentlich auch schnell Erfolge habt.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, definitiv. Und deshalb ist auch gleich Tipp Nummer 1 mir ganz wichtig. Es gibt nicht die eine Abnehmpille. Das wäre total cool, kann man aber leider vergessen. Ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Freund von Supplements, alles was in Richtung Nahrungsergänzung geht. Aber bitte Finger weg davon, wenn einer sagt, er hat hier die Abnehmpille entdeckt oder irgendwas anderes. Das macht alles keinen Sinn. Es gibt gewisse Abnehmshakes, die machen Sinn, weil man dann mit einer Mahlzeit dagegen austauscht, so eine Form von Nahrungsersatz. Aber zusätzlich irgendwelche kleinen Tabletten zu kaufen, ganz ehrlich, spart euch das Geld lieber. Tipp Nummer 2. Bitte, bitte, bitte reduziere Zucker, gerade auch in Sachen von Fructose durch zugesetzte Fructose, nicht natürliche Fructose im Sinne von, ich esse den Apfel oder ähnliches, sondern nee, diese zuckerhaltigen Getränke, wo das ganz oft zugesetzt wird, diese verarbeiteten Lebensmittel, die sind echt Gift, gerade was den viszeralen Fettanteil angeht. Tipp Nummer 3. Gesunde Fette. Kann ich nicht oft genug sagen. Die ungesättigten Fettsäuren sorgen wirklich dafür, auch wenn das erstmal total banal klingen mag, glaubt es mir nach über 200 Folgen, sie sorgen dafür, dass wir im Vergleich zu den gesättigten Fettsäuren einen höheren Part der Reduktion von viszeralem Fett haben. Tipp Nummer 4. Schlafen und entspannen. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht total einfach und die sagen jetzt, ja, Alex, mein Chef werde ich jetzt auch nicht los bei der Arbeit. Aber Stress zu reduzieren und gleichzeitig dadurch den Cortisolspiegel nach unten hin zu reduzieren, als auch ausreichend Schlaf zu haben, sind ganz, ganz wichtig. Denn nur wenn ich das auch ausreichend umsetze, hat der Körper keine Angst mehr und muss das Fett nicht mehr unbedingt am Bauch einlagern. Und der letzte Tipp, ein kleiner Tipp aus meinem Sportbereich, ich kann ja nicht aus meiner Haut, HIIT-Training. Also High-Intensity-Intervall-Training, sehr, sehr gute Variante, gerade für die Leute, die nicht so wirklich viel Zeit haben, aber ist eine gute Kombi aus Krafttraining und aus Ausdauertraining. Wenn ihr dazu Infos braucht, fragt uns gerne, aber das sind Sachen, mit denen ich sehr, sehr gut parallel noch was für meine Fettverbrennung gerade vom viszeralen Fett tun kann.
Ja, jetzt geht's dem Speck an den Kragen, an unseren Bäuchen. Wir haben wahrscheinlich alle mal so ein bisschen rumgetastet in der letzten halben Stunde. Das war schon wieder mit unserer neuen Folge. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ein Feedback geben möchtet oder vielleicht auch Anregungen habt für Themen im Podcast oder so, die eine oder andere Sache noch ein wenig genauer erfragen möchtet, dann ab auf unseren Instagram-Account, Podcast Gesund Gefragt heißen wir, alles zusammengeschrieben. Ganz, ganz wichtig, damit wir eure Fragen sehen, müsstet ihr uns da folgen, weil dann werden die logischerweise in unserem Hauptordner angezeigt und Alex kann dann nochmal gezielt auf einige Fragen eingehen. Wir freuen uns sehr auf euch. Viele von euch nutzen das auch schon sehr intensiv und das ist natürlich ideal für eine Community, diesen Austausch zu haben. Wir freuen uns sehr darüber. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Bauchtraining und schreibt uns gerne, welche Erfolge ihr damit erzielt. Bis nächste Woche. Bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.